Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser Predigttext heute Vormittag steht im 1. Johannesbrief im 3. Kapitel. Dort heißt es: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht schön zu hören? Wir sollen Kinder Gottes heißen. Und wir sind es auch. Das sagt Johannes, ganz klar. Und heißen wir Gottes Kinder? Ja, ich denke, das lässt sich so ableiten, wenn wir uns als Christen bezeichnen. Und der Christus ist der Sohn Gottes. Dann sind auch wir Gottes Kinder. So sollen wir heißen, so nennen wir uns seit 2000 Jahren. Und wir sind es auch. Punkt. Nur, wie ist das so mit der Gotteskindschaft? Sind wir es? Gehört ja doch einiges dazu. Also da unten kommt ein ganzer Katalog in diesem Text, was es ausmacht, Kind Gottes zu sein. Und da gibt es immer zwei Sichtweisen, zwei Zugangsmöglichkeiten. Das eine ist, um Kind Gottes zu sein, um ein wahrer, echter Christ zu sein, da könnte man jetzt mit den moralischen Kategorien kommen. Dann musst du dies oder jenes tun, das andere meiden, dich so verhalten, wie es einer Norm entspricht, weil sonst bist du es nicht, das Kind Gottes. Oder man kann es von einer anderen Seite angehen und sagen, das ist ein Geschenk. Wenn man das eine nimmt, das mit der Moral, das ist immer etwas schwierig. Ich meine, wir Menschen sind ja erfahren damit, zu versuchen, Menschen zu verändern. Jeder hat einmal bei seinen Kindern den moralischen Zeigefinger rausgeholt und gesagt, das macht man fein nicht. Oder wie heißt das? Und wenn das Kind nicht so spurt, wie man will, dann wird es sanktioniert. Das ist das moralische Vorgehen. Also für mich ist immer das Paradebeispiel Beobachtungen, die ich an vielen Schulen gemacht habe. In über 30 Jahren als Pfarrer kommt man an viele Schulen. Und da gibt es viele, die haben eine Hausordnung. Und in dieser Hausordnung steht, man kann es eigentlich nur sagen, Straftatbestand, Sanktion. Wer Schneebälle schmeißt, Verweis. Und. Und ich habe über viele Jahre lang immer den Kampf erlebt, den so manchmal die Lehrer geführt haben, um solche Hausordnungen durchzusetzen, aber auch den Kampf erlebt, den Schüler aufgenommen haben, um die Sanktionen der Hausordnung zu umgehen. Folge war, da wurde mehr gelogen, als was der Seele gut getan hätte. Und dann vor etlichen Jahren, wie ich in Landshut war, habe ich für ein Jahr in einer Problemschule unterrichten müssen, dürfen. Es war eine Schule in einem Glasscherbenviertel mit einem hohen Anteil an Kindern, die am Münchner Flughafen als alleinige Flüchtlinge vor der großen Flüchtlingswelle unbegleitete angekommen sind. Und als ich dort in die Schule gehen sollte, hieß es, passt bloß auf, da gibt es keinen Schulgottesdienst ohne Schlägerei. Na, ich bin also schon gewappnet hinein mit meiner inneren Hausordnung. Und dann habe ich mir aber die Hausordnung dieser Schule angeguckt. Die war eben nicht so moralisch aufgebaut, sondern die sah ganz anders aus. Die ging nicht von einer Norm aus, die die Kinder zu erfüllen hatten, und wenn sie sie nicht erfüllt haben, gab es Zoff und Ärger und Druck, sondern die ging vom Kind aus. Und da stand dann zum Beispiel drin, wenn ein Kind des ADHSler ist und keine 5 Minuten ruhig sitzen kann, diese 5 Minuten schafft, dann wird er gelobt dafür. Und er wird nicht geschimpft, weil er die 6 Minuten nicht geschafft hat. Und dann gab es in der Aula dieser Schule eine große, große Wandtafel und da waren Bilder von Kindern, die ihre manchmal recht kleinen persönlichen Ziele erreicht oder übertroffen hatten. Und diese Kinder wurden an dieser Wand öffentlich gelobt. Und was will ich sagen? Ich habe mich ehrlich gesagt an dieser Schule sehr viel wohler gefühlt als an vielen anderen. Und es gab auch nicht eine einzige Schlägerei in dem Schulgottesdienst. Ganz im Gegenteil. Man sieht also, mit dem moralischen Zeigefinger und dem moralischen Druck lassen sich Menschen verändern, aber es ist mehr ein Verbiegen. Mit Motivation und mit positiver Zuwendung und Verstärkung verändert sich der Mensch gerne. Und so sehe ich das auch mit unserer Gotteskindschaft. Wir als Christen sind Gotteskinder, habe ich vorhin schon gesagt, so heißen wir. Und wie sollen wir es, wie sind wir es denn? Eben nicht durch Druck von außen, das ist über Jahrhunderte hinweg geübt worden, sondern durch eine innere Veränderung, dass nämlich jemand in uns Platz nimmt und den Platz in der Seele einnimmt, der Seele und dem Menschen gut tut. Johannes fährt fort, die Welt kennt uns nicht als Kinder Gottes, denn sie kennt ihn, den Christus, nicht. Muss man sagen, jawohl, lieber Johannes, da hast du ja recht, so war das doch damals. Da war die Christengemeinde ein kleines Häufchen, noch keine weltumspannende Bewegung. Wie soll die Welt da den kennen, der Menschen zu Gottes Kindern machen kann? Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aus der Perspektive des Johannes natürlich heraus. Aus unserer Perspektive schaut es schon ein bisschen anders aus. Die Welt rund um diesen Erdball kennt den Sohn Gottes. Sie hat ihn nur nicht so angenommen, wie es Gott sich wünschen würde. Die Kenntnis ist da, aber der Glaube ist es nicht. Und an manchen Orten ist da, wo die Kenntnis und der Glaube da sind, dass beides immer schwächer wird. Dabei, und da hilft uns der Johannes auch weiter, ist es ja nicht nur darum gegangen, dass wir uns als Kinder Gottes bezeichnen dürfen und Kinder Gottes sind. Ja, es ist eine Bezeichnung, das ist vielleicht noch eine Grundhaltung, aber wo soll es denn hinführen? Und Johannes formuliert das Ziel und sagt, es wird offenbar werden, dass wir ihm gleich sein werden. Wir sehen ihn dann, wie er ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Weil wir denken ja immer gerne in Hierarchien. Ganz oben sitzt der liebe Gott. Gleich daneben sitzt der Herr Jesus. Und wir sind so die kleinen Würstchen, die auf der Erde umeinander kreuchen und hoffen, irgendwann mal in die Nähe zu kommen. Johannes geht da sehr viel weiter und sagt, euer Lebensziel, eure Vollendung des Lebens ist, dass ihr Christus gleich werdet. dass ihr im gleichen Maß Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes seid. Was ist das für eine Verheißung? Und manchmal verstehe ich nicht, dass man solche Verheißungen einfach wegwerfen kann. Was kann es denn Besseres für jede Menschenseele geben, als dem Sohn Gottes gleichgesetzt zu werden in der Liebe und in der Nähe zum himmlischen Vater? Aber der Weg dorthin ist ziemlich steinig, auch das weiß der Johannes. Er sagt, wer Sünde tut, der tut Unrecht, und die Sünde ist Unrecht, und die Sünde steht uns tagtäglich im Weg herum. Der können wir gar nicht auskommen. Die drängt sich uns auf. Es gab nur einen einzigen, der ohne Sünde war, das schreibt der Johannes, nämlich Jesus Christus, der unser Heiland geworden ist. Aber außer ihm hat das kein menschliches Wesen geschafft. Der Weg ist holprig und steinig, aber das Ziel ist ja auch klar, dass es am Ende die Vollendung unseres Lebens ist, dass wir nicht mehr von der Sünde überwältigt werden. Interessant auch, wie Johannes die Sünde definiert. Auch da wieder so der Unterschied. So der Moralkatalog, die 7 Todsünden, die lächerlichen Sünden, die sonstigen. Er sagt ganz klar, Sünde kann man mit einem anderen Wort umschreiben und das heißt Unrecht. Unrecht ist Sünde, Sünde ist Unrecht. Und da frage ich mich immer, wieso gibt es auf unserer Welt so viel Unrecht? Es gibt genauso viel Unrecht, wie es Menschen gibt. Und das ist das Tragische eigentlich an der Geschichte, weil, das wissen wir auch alle, ein ganz besonderes Rechtsbewusstsein, eine ganz besondere Empfindlichkeit gegen Unrecht oder Ungerechtigkeit, die haben wir doch alle als Kinder gehabt, so wie jedes Kind auch heutzutage ganz empfindlich reagiert, wenn es vermeintlich oder in Wirklichkeit ungerecht behandelt wird. Das ist aber ungerecht, hat jeder von uns als Kind schon mal gesagt. Also haben wir als Kinder doch schon eine feine Sensorik gehabt für Recht und Unrecht, für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und wenn jeder Mensch, wenn er in diese Welt kommt und ein kleines Kind ist, wie auch Gott als kleines Kind in die Welt gekommen ist, eine solche Sensorik hat, wie kann es dann sein, dass die Welt trotzdem von so viel Ungerechtigkeit und Unrecht erfüllt ist? Und damit die Sünde fördert und wachsen lässt. Johannes schreibt wieder weiter. Ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Johannes weiß es und Gott weiß es auch. Obwohl die Anlagen dazu da sind, siehe das Kind, nicht nur das in der Krippe, sondern auch das Kind, das wir einmal waren, gelingt es uns Menschen nicht aus eigener Kraft, der Sünde aus dem Weg zu gehen oder das Unrecht zu beseitigen, das Unrecht zu überwinden. Deswegen hat Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt, damit er Gerechtigkeit schafft, damit er die Sünden wegnimmt, die wir uns aufladen und die wir eigentlich nicht tragen wollen und gar nicht tragen können. Er kommt, der selber über keine Sünde stolpert, in dem keine ist, um uns von all diesem Unrecht zu befreien. Er ist gekommen und er will kommen, nicht nur am Ende aller Tage, sondern er will kommen alle Tage und zu jedem. Und ich stelle mir immer eine Welt vor, wie würde es denn ausschauen auf unserem blauen Planeten, wenn das angekommen wäre bei allen Menschen auf dieser Erde. Das Wissen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, aber dass Gott uns das abnehmen will in seinem Sohn, nämlich dass wir immer wieder ins Fettnäpfchen treten, andere kränken, Schuld und Sünde auf uns laden und Unrecht begehen. Wie wäre das, wenn das bei allen Menschen ankommt? Dann würde es doch tatsächlich gerechter und richtiger zugehen auf diesen blauen Ball. Dann wäre etwas bewegt in den Herzen der Menschen und auf dieser ganzen Welt. Jetzt gibt es aber noch genügend, die im Sinne des ersten Verses, den wir vorhin gelesen haben, wo die Welt den Erlöser nicht kennt, ja immer noch eine ganze Menge von Menschen, die ihn zwar kennen, aber nicht annehmen oder die anderem anhangen, die nicht das Recht suchen, sondern über Gewalt und Totalitarismus die Welt zu ändern suchen. In ihrem Sinne, nicht in Gottes Sinne. Wie wäre es, wenn wir nicht nur in den Kirchen über das Kind in der Krippe reden würden, über den Erlöser der Welt, über den, der Recht schaffen will und der das Unrecht auf dieser Welt überwinden kann, sondern wenn wir es hinaustragen. Die Alten haben das ja damals gemacht. Stellt euch doch mal vor, was waren denn das für ein paar Hanseln um den Johannes herum und um die anderen Jünger, die diese besondere Botschaft erfahren haben. Und sie haben es weitergetragen, sie haben dafür geworben, sie haben dieses Wort in die Herzen der Menschen gepflanzt, sie haben etwas bewegt, sie haben Menschen verändert. Wenngleich natürlich im Lauf der Jahrhunderte mit der guten Botschaft auch oft Schindluder getrieben wurde. Was aber nicht heißt, dass die Botschaft schlecht ist. Ich denke, es wäre einen Versuch wert, mit der Botschaft von dem Gott, der sein Liebstes in diese unheilvolle Welt schickt, um das Leben der Menschen heil zu machen, über die eigenen Grenzen hinauszutragen und es zu erzählen. Da kann jeder von uns vielleicht einen kleinen Schritt dazu beitragen, aber wie gesagt, viele kleine Leute, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Hin zum Guten, hin zu dem, der diese Welt geschaffen hat, der sie erhalten will und der uns alle erlöst. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.